Guten Abend, herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin. Kann der Handelsstreit mit den USA aufgehalten werden? Die Uhr tickt, bis kommenden Freitag bleibt den Europäern noch Präsident Trump umzustimmen. Es sieht nicht gut aus. In einem vertraulichen Papier warnt die EU-Kommission, man müsse sich auf das Schlimmste einstellen. Deshalb fliegt der neue Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Merkels Mann für schwierige Fälle, heute noch nach Washington. Unsere Korrespondentin Verena Bünden zeigt, was ihn da erwartet.
Das Reisewetter für Washington, gerade mehr frostig als freundlich. Genauso wie die Stimmung für die anstehenden Zollgespräche. Die Unterschrift schwungvoll, die Linie knallhart. Nur Kanada und Mexiko hat Präsident Trump vorerst von seinen Sonderzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen. Alle anderen sollen verhandeln, zu Trumps Bedingungen. Ein Kriterium dabei, die Beteiligung an Militärausgaben. Deutschland hat der US-Präsident da besonders kritisch im Blick. Schauen Sie auf die NATO. Deutschland bezahlt 1% seines Bruttoinlandsproduktes und wir 4,2% bei einem viel größeren BIP. Das ist nicht fair. Die nächste Bedingung für eine Ausnahmeregelung: die EU solle ihrerseits Handelshürden abbauen und Zölle senken, zum Beispiel auf amerikanische Autos. Ansonsten steht Trumps nächste Drohung schon im Raum. Auch die wieder an die deutsche Adresse. Öffnet die Schranken, schafft eure Zölle ab. Wenn ihr das nicht tut, werden wir Mercedes-Benz und BMW mit Zöllen belegen. Die Gespräche soll Handelsminister Wilbur Ross führen. Er gilt als Freihandelsgegner. Und auch der neue Wirtschaftsberater schwenkt um auf die harte Linie. Larry Kudlow, als Wirtschaftskommentator noch gegen Zölle, attackiert jetzt die EU wegen Protektionismus. Das alles klingt nach Kampfansage statt nach Kompromisslinie. Gefühlte Verhandlungstemperatur in Washington tendenziell unter Null.
Ja, und kurz vor dem Abflug begrüße ich Peter Altmaier noch bei uns im Studio. Herr Altmaier, Ihre Reise kommt plötzlich. Wen treffen Sie denn und was haben Sie im Gepäck?
Guten Abend, Frau Hassel. Es ist eine Frage der Höflichkeit, dass man Antrittsbesuche macht bei den wichtigsten Verbündeten. Für mich sind die Amerikaner immer noch unsere Verbündeten. Und ich fahre in der Tat sehr zügig, weil die Zeit drängt. Ich möchte nicht, dass wir in einen Handelskrieg geraten zwischen Europa und den USA. Das wäre am Ende zulasten der Bürger in beiden Regionen, in den Vereinigten Staaten, in Europa, auch in Deutschland. Ich möchte, dass wir in Deutschland weiterhin Stahl zu wettbewerbsfähigen Preisen produzieren. Und ich möchte, dass das auch in den USA möglich ist. Die Gefahr liegt nicht bei denen, die sich anstrengen. Die Gefahr liegt bei denen, die zu Dumpingpreisen billigen Stahl aus Schrottwerken verkaufen.
Führende Republikaner haben den Europäern geraten, etwas zur Besänftigung anzubieten, mitzubringen. Deshalb habe ich gefragt, was haben Sie im Gepäck? Glauben Sie, das ist die richtige Strategie oder würde man dann Präsident Trump überhaupt erst ermuntern, weitere mögliche Erpressungsversuche
zu machen? Nein, wir sind ja in dieser Woche in den USA, ich zum Antrittsbesuch mit meinen amerikanischen Kollegen, den zuständigen Ministern, aber auch Cecilia Malmström, die europäische Kommissarin. Wir stimmen uns eng ab. Wir vertreten gemeinsame Auffassungen in allen wichtigen Fragen. Europa lässt sich nicht auseinanderdividieren, aber wir wollen gemeinsam den USA anbieten, dass wir über offene Fragen sprechen, dass überall dort, wo sich die USA beschwert fühlen, wir das gemeinsam erörtern. Es gibt sicherlich auch Punkte, in denen sich die Europäer beschwert fühlen. Das Problematische an der jetzigen Situation ist, dass die Gefahr droht, dass wir in eine Spirale von einseitigen Maßnahmen kommen. Das widerspricht der Idee des freien Welthandels. Das wäre eine Abkehr von dem, was wir die letzten 60 Jahre gemacht haben weltweit. Und deshalb müssen wir miteinander reden. Wir müssen uns nicht öffentlich kritisieren. Wir müssen versuchen, Kompromisse zu finden.
Nun fordert die amerikanische Seite explizit ja auch mehr militärisches Engagement, auch von Deutschland. Wir haben es gerade gehört. Sind Sie denn bereit, überhaupt über sowas zu reden? Oder sagen Sie ganz klar, sorry, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun?
Ich glaube, dass es da keinen direkten Link gibt. Aber richtig ist, dass sich die Europäer verpflichtet haben, bereits im Jahre 2014. Damals war der heutige Bundespräsident noch Außenminister und Sigmar Gabriel mein Vorgänger als Wirtschaftsminister, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen bis zum Jahre 2024 in Richtung auf 2%. Daran fühlen wir uns gebunden. Das kann man sehen an der mittelfristigen Finanzplanung. Und da bin ich mir mit Olaf Scholz auch einig, dass wir den Koalitionsvertrag Schritt für Schritt umsetzen.
Und sowas zum Beispiel wie ein Ende der Importzölle für US-Wagen, könnten Sie deutschlandseitig sich sowas vorstellen?
Die jetzige Situation ist ja das Ergebnis von Verhandlungen in den 90ern. Wenn auf amerikanischer Seite der Eindruck entsteht, dass es nicht fair, nicht ausgewogen ist, dann muss man darüber reden. Mhm. Aber Angebote bitte nicht abends über den Fernsehbildschirm, sondern erst einmal, und da glaube ich, ist es wichtig, dass wir miteinander reden. Ich habe mich sehr gefreut, dass alle meine Ansprechpartner spontan bereit waren, Treffen zu ermöglichen. Und ich werde alles tun, damit wir auf einen guten Weg kommen. Niemand weiß, ob wir bis Ende der Woche schon zu einem Ergebnis kommen. Aber ganz entscheidend ist, dass der Gesprächsfaden nicht abreißt und dass wir unsere europäischen und unsere deutschen Interessen selbstbewusst und auch freundlich vertreten.
Herr Altmaier, Sie sagen es, niemand weiß, ob wir bis Freitag eine Lösung finden. Ich habe eben gesagt, die EU-Kommission scheint schon eher pessimistisch. Was denn, wenn nicht, wäre die WTO für Sie der richtige Weg als Schiedsinstanz? Denn das dauert wahnsinnig lange und Präsident Trump blockiert die Besetzung zuständiger Schiedsgerichte. Was dann?
Die WTO-Regeln müssen eingehalten werden von allen. Die USA und Deutschland haben die WTO gemeinsam groß gemacht, weil wir einen Schiedsrichter wollten im freien Welthandel. Aber es ist selbstverständlich, dass wir eben nicht warten, bis irgendwann in einigen Jahren Entscheidungen getroffen werden, sondern wir wollen eine einvernehmliche Lösung. Wenn wir uns umschauen in der Globalisierung, dann sind die USA und die Europäer nicht natürliche Gegner, sondern wir sind eigentlich eher Bundesgenossen. Darauf kommt es mir an und dafür müssen wir Wege eröffnen, im Gespräch mit all denen in Washington, die dazu bereit sind.
Herr Altmaier, ganz kurz, wer sind denn noch Ihre Ansprechpartner? Die Republikaner halten sich sehr zurück. Das Weiße Haus ist so aufgestellt, wie es ist. Wer sind Ihre wichtigsten Ansprechpartner?
Meine Ansprechpartner ist die amerikanische Regierung. Weil das ist die gewählte Regierung, das ist die Regierung, die die Entscheidungen trifft. Und ich bin der Sprecher und der Vertreter der deutschen Bundesregierung, zuständig für Wirtschaft und für Handel. Deshalb werden wir zunächst miteinander reden. Aber ich werde selbstverständlich auch andere Repräsentanten in Washington treffen. Ich möchte mir gerne ein umfassendes Bild verschaffen. Und ich kann Ihnen eines zusagen, das wird nicht die letzte Reise gewesen sein. Wenn wir ein gutes Ergebnis wollen, dann müssen wir uns auf einen Mittelstrecken oder sogar auf einen Langstreckenlauf gefasst machen.
Ja, und dass Sie vor der Reise noch zu uns gekommen sind, dafür danke ich ganz herzlich. Das wird sicherlich ein spannender Besuch. Herzlichen Dank.
Das denke ich auch. Dankeschön.
Nicht nur in der Außenpolitik ist die Stimmung gereizt, auch im Inneren. Horst Seehofer, der neue Super-Innenminister, sorgt sofort mit gleich mehreren Paukenschlägen für heftige Diskussionen. Mit einem Masterplan Null Toleranz verspricht er keine rechtsfreien Räume, mehr Sicherheit und weniger Zuwanderung. Doch gerade beim Thema schnelle Abschiebungen wird auch Super Horst und sein erheblich erweitertes Ministerium an ähnliche Grenzen stoßen wie sein Vorgänger, Michael Stempfle.
Ein Gefährder aus Tunesien in Deutschland, Heikel S. Darf er bleiben? Deutsche Sicherheitsbehörden sagen nein. Observationen, Großrazzia, Festnahme, sie trauen Heikel S. einen islamistischen Anschlag zu. Und die tunesischen Behörden? Sie wollen ihn haben. Er soll an einem Verbrechen beteiligt gewesen sein, so das Heimatland. Zwei Länder, ein Ziel? Nicht ganz. Das Bundesverwaltungsgericht hat ein Wörtchen mitzureden. Die Anwältin befürchtet lebenslange Haft für Heikel S. in Tunesien. Und zwar lebenslang im wörtlichen Sinne.
Es darf nicht jemand bis zum Tod in Haft bleiben, sondern er muss irgendwann die Möglichkeit haben, dass diese Haft auch reduziert werden kann. Und diese Möglichkeit besteht in Tunesien anscheinend nicht.
Das Auswärtige Amt in Berlin. Mitarbeiter von hier sind nach Tunesien geflogen. Sie sollen für die Justiz klären, welche Haftstrafe bekäme Heikel S. im Falle einer Abschiebung. Entspräche sie unseren verfassungsrechtlichen Vorgaben? Schon seit Jahren zähe Verhandlungen mit den Maghreb-Staaten. Thomas de Maizière hat sie geführt. Der Austausch von Dokumenten habe sich verbessert, heißt es. Der Polizei reicht das noch nicht. Noch redeten Herkunftsländer zu viel mit, etwa ob mit Linie oder Charter abgeschoben wird.
Es gibt Länder, die nur Linie akzeptieren, beispielsweise Marokko. Das ist dann schon eine sehr angespannte Situation, wenn sie jemanden außer Landes bringen, in dem auch Touristen, normale Reisende an Bord sind.
Jetzt muss er zeigen, was er kann. Der neue Bundesinnenminister will konsequenter abschieben, nur wie? Zuständig sind eigentlich die Bundesländer und dort viele Behörden, die sich auf noch mehr Gesetze und Vorschriften berufen.
Da entsteht natürlich so eine gespaltene Zunge beim Reden letztlich. Die eine Seite sagt, reise aus, die andere Seite sagt, aber wenn du es nicht tust, immerhin kannst du noch ein bisschen Sozialleistungen bekommen und im Übrigen kannst du auch noch eine Ausbildungsduldung bekommen. Und dann weiß der Betroffene oft gar nicht so richtig, ja, was wollen die denn nun eigentlich von mir?
Mehr als 231.000 Personen sind ausreisepflichtig. Sie klagen vor Verwaltungsgerichten, etwa in Berlin-Moabit. Die Mehrzahl von ihnen mit Erfolg. Etwa, wenn ihnen im Heimatland Folter oder Tod droht. Fast 170.000 Ausreisepflichtige werden geduldet. Auch eine Krankheit, die im Heimatland nicht behandelt werden kann, kann ein Abschiebungshindernis sein. Der Richter muss abwägen.
Gerade bei psychischen Krankheiten, die naturgemäß bei dieser Personengruppe auch immer wieder vorkommen, ist es für uns sehr schwierig festzustellen, ob die Gründe, die vorgetragen werden, zutreffen oder nicht. Im Zweifelsfall muss man dann gegebenenfalls auch Gutachten einholen.
Mehr als 62.000 Ausreisepflichtige werden nicht geduldet. Eigentlich sollten sie in ihre Heimatländer zurückkehren, doch häufig tauchen sie vor der Abschiebung unter. Zurück zu Heikel S. Für die deutsche Justiz ist er einer von wenigen Ausnahmefällen. Und doch wird hier Grundsätzliches entschieden. Was, wenn unsere Justiz die Haftdauer im Heimatland nicht akzeptiert? Und der Gefährder nicht abgeschoben werden kann, obwohl deutsche und tunesische Behörden eine Abschiebung wollen? Ein Musterfall. Eine Entscheidung wird Ende des Monats erwartet.
Und in München begrüße ich jetzt den neuen Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer. Herr Seehofer, bislang haben Sie die Regierung ja vor allem kritisieren können beim Thema Zuwanderung und innerer Sicherheit. Die Kanzlerin und ihren Vorgänger manchmal auch fast zur Weißglut gebracht. Jetzt müssen Sie beweisen, dass Sie es besser können.
Ja, das ist jetzt mein Amt und diese Verantwortung werde ich auch wahrnehmen. Den Beitrag, den Sie gerade gezeigt haben, der zeigt exemplarisch, dass neben der Humanität, die wir gegenüber Asylbewerbern übrigens wie kein anderes Land in Europa zeigen, auf der anderen Seite ein dickes Problem vorhanden ist, nämlich die Rückführung von Personen, die keinen Schutzstatus haben. Und diese Rückführung stößt auf eine ganze Menge von Problemen, rechtlicher Natur, aber auch praktischer Natur. Und da habe ich ja gesagt, dass dies zu meinen ersten Amtshandlungen gehört, gemeinsam mit den Bundesländern zu identifizieren, woran liegt dies, welche Gesetze müssen geändert werden, welche Vollzugsmaßnahmen müssen geändert werden. Ja. Und dann werden wir die entsprechenden Schritte einleiten.
Aber Herr Seehofer, auch Ihr Vorgänger de Maizière hat ja mehrfach Gesetze verschärft und Abschiebungen erleichtert. Welche Stellschrauben sehen Sie denn konkret, an denen er noch nicht gedreht hat?
Ja, da gibt es eine ganze Menge von Stellschrauben. Ob wir sie auf das richtige Maß bekommen, das werden wir sehen. Das geht los mit Vereinbarungen bezüglich der Herkunftsländer, dass man mit den Regierungen versucht, wegen der Rücknahme Vereinbarungen zu treffen. Das geht weiter mit zusätzlichen Verwaltungsrichtern, damit die Gerichtsverfahren schneller laufen. Wir müssen auch überlegen, ob die praktischen Abschiebungshindernisse, medizinische Atteste, Identitätsverschleierung und all diese Dinge, wie wir dies unterbinden können, wenn es missbräuchlich wahrgenommen wird.
Herr Seehofer, die Opposition, links wie rechts, die kritisiert, ihr Masterplan sei reine Rhetorik. Hören wir da mal rein.
Es bringt halt nichts, wenn man für Sicherheit sorgen will, dass man mit scharfer Rhetorik Unsicherheit schafft. Und das tut er. Wenn er sagt, das Strafrecht muss in diesem Land endlich für alle gelten, was ist das für ein Affront gegenüber Polizisten, gegenüber Staatsanwälten, gegenüber Richtern, zu suggerieren, hier würde irgendwie das Strafrecht nicht für alle gelten?
Dass Herr Seehofer Großmeister ist im Ankündigen leerer Worthülsen, jetzt sein Masterplan, das ist zum 150. Mal Law and Order Rhetorik und zum 150. Mal muss man sagen, das, was Sie tun, ist das exakte Gegenteil.
Was antworten Sie darauf, Herr Seehofer?
Ja, ganz einfach. Die Opposition wird in den nächsten Monaten Gelegenheit haben, im Bundestag, aber auch im Bundesrat, meinen Plänen dann zuzustimmen. Das ist keine Rhetorik, sondern das ist handfeste, praktische Politik. Bei den Grünen würde ich zuallererst nennen, wir werden sichere Herkunftsstaaten im Gesetz festschreiben. Das heißt, wenn Menschen aus diesen Staaten kommen, dann können sie sich nicht auf dieses Asylrecht berufen. Und dann werden wir mal sehen, was zwischen der Ankündigung der Opposition und den Vorwürfen und der Realität, ob es da Übereinstimmung gibt.
Herr Seehofer, kommen wir zu einem Thema, das Sie selber angestoßen haben heute. Sie wollen die Kontrollen an den Binnengrenzen verlängern, so lange, bis die EU, wie Sie sagen, die Außengrenzen wirksam schützt. Hebeln Sie damit nicht Schengen aus? Die EU fordert ja genau, die Binnengrenzen einzustellen, also die Kontrollen einzustellen. Und ist das abgesprochen mit der Kanzlerin und der Regierung?
Ja, natürlich. Wir haben Europa und die Freizügigkeit in Europa. Das ist eigentlich eine große Errungenschaft. Aber diese Freizügigkeit kann nur funktionieren, wenn die Staaten an der Außengrenze Europas die Grenzen auch kontrollieren. Solange dies nicht wirksam erfolgt, müssen wir die Binnengrenzen kontrollieren. Und zwar nicht, weil wir Lust an Kontrollieren haben, sondern weil wir die Sicherheit der Bevölkerung gewährleisten müssen.
Aber da ist ja schon viel passiert an den Außengrenzen.
Frau Hassel, wir müssen zwei Dinge verfolgen. Einmal mit Europa die Überwindung der Binnengrenzkontrollen und auf der anderen Seite, solange das nicht der Fall ist, müssen wir schauen, dass wir die Menschen in Deutschland schützen durch Grenzkontrollen hier.
Herr Seehofer, kommen wir noch zu der Diskussion, die ja jetzt das ganze Wochenende schon tobt, nämlich Ihre Äußerungen, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Der Vorsitzende des Bundes deutscher Kriminalbeamter, André Schulz, wirft Ihnen vor, unnötig Konflikte zu schüren, die dann nämlich mit dieser Äußerung, die dann auf dem Rücken der Polizei ausgebadet würden. Das sind ziemlich massive Vorwürfe an den künftigen Chef.
Ja, ich denke, da ist mal ein Gespräch zwischen ihm und mir notwendig, damit er meine wahre Motivation kennt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich möchte die Spaltung in unserer Gesellschaft überwinden. Und das werden Sie nur schaffen, wenn Sie andere Kirchen und Religionen natürlich achten und respektieren, wenn Sie den Dialog mit Religionsgemeinschaften führen. Das habe ich auch vor mit einer Islamkonferenz.
Also Sie hatten nicht das Gefühl, aber dass wenn Sie gespaltet auch der, haben.
Nein, auch wenn Sie der, Sie müssen auch der hier lebenden Bevölkerung die Gewissheit geben, dass unsere Werteordnung gilt, dass wir eine kulturelle Entwicklung, eine geschichtliche Prägung in Deutschland haben, die eben vom Christentum, vom aufgeklärten Christentum geprägt ist. Die einheimische Bevölkerung möchte auch, dass ihre Interessen vertreten werden. Und so müssen wir beide Teile zusammenführen.
Diese Diskussion wird bestimmt noch weitergehen. Herzlichen Dank für heute schon mal. Herzlichen Dank nach München, Horst Seehofer. Das war es nämlich schon wieder vom Bericht aus Berlin. Die beiden Interviews mussten wir aufzeichnen. Mehr zu Altmaiers Versuch, den Handelsstreit mit den USA noch abzuwenden, sehen Sie gleich in der Tagesschau. Danke für Ihr Interesse. Machen Sie es gut.